Hallo, mein Name ist Clemens Dinkel, ich studiere evangelische Theologie in Tübingen und ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie sich schon einmal gewünscht, dass Gott runter auf die Erde kommt und mal so richtig aufräumt? Wie gefällt Ihnen folgende Vorstellung? Gott kommt auf die Welt und fängt ganz oben an. Er schnappt sich Trump, Putin, Erdogan und Abu Bakr al-Baghdadi, den Kalif des IS, und gibt ihm ein links und rechts an Barren. Am 6. Dezember feiern wir jedes Jahr den Nikolaustag. Nikolaus von Myra kennen wir vor allem als den netten Bischof, der einen Familienvater davor bewahrt hat, seine Töchter in die Prostitution verkaufen zu müssen, weil sie so wenig Geld hatten, indem er ihnen heimlich Gold geschenkt hat. Was viele nicht wissen, ist, dass derselbe Nikolaus beim Konzil von Nicea, einem der wichtigsten Treffen von christlichen Führungsgestalten der Antike, so zornig wurde, als jemand Jesus Christus die Göttlichkeit abgesprochen hat, dass er aufgestanden ist und demjenigen eine gewischt hat. Auch unser heutiger Predigtext wünscht sich eine göttliche Einmischung. Und auch in diesem Text soll Gott mit Eifer und Macht durchgreifen. Ich lese vor. Jesaja 63, 15 bis 64, 3. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts. Und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück von deiner Knechte willen, und der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Die Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führst herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser siegen macht. Dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, ein Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Man merkt schnell, dass es sich hier um eine Klage vor Gott handelt. Wenn man die historischen Zusammenhänge kennt, versteht man auch, warum der Sprecher, ein Israelit, sich so bitter bei und Gott beklagt. Wir befinden uns in der Zeit, in der die israelitischen Königreiche schon längst durch die Invasion der Assyrer und Babylonier später zerfallen waren. Die Oberschicht hatte man damals entweder hingerichtet oder nach Babylon deportiert. Und nur einfache Leute waren zurückgeblieben. Jetzt, unter der Herrschaft der Perser, war es der israelitischen Oberschicht vereinzelt wieder möglich, nach Israel zurückzukehren. Die Bücher Esra und Nehemia berichten genau darüber. Aber von einer Wiederherstellung Israels war man weit entfernt. In diese Situation spricht unser heutiger Predigttext. Die Israeliten mussten immer noch verarbeiten, wie es hatte passieren können, dass man sie so vernichtend zerschlagen hatte, obwohl Gott doch eigentlich auf ihrer Seite hätte sein müssen. Alles hatte man verloren. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Gottes Name war in den Schmutz gezogen worden. Und er hatte das einfach zugelassen. Unfassbar. Insofern überrascht die Bitte des Sprechers nicht. Sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Der Sprecher wünscht sich, dass sich Gott wieder zeigt, für sie eintritt, und zwar so, dass seine Feinde wissen, mit wem sie es zu tun haben und vor Angst zittern, weil sogar Berge wie Wasser zerfließen. Unser Text ist Klage und Bitte. Die Kombination der beiden zeigt, auch wenn es für uns vielleicht anstößig erscheint, Gott anzuklagen, welch großes Vertrauen der Sprecher trotz allem in Gott hat. Die Israeliten haben alles verloren. Aber trotzdem beten sie zu diesem Gott. Warum? Weil sie ihm vertrauen. Und weil sie dem Zeugnis ihrer Vorväter vertrauen, die darüber berichtet haben, was Gott Großes an ihrem Volk getan hat. Fehlgeleitetes Vertrauen? Wir feiern heute den zweiten Advent. Die Adventszeit ist die Zeit, in der wir uns daran erinnern, dass Gott selbst auf diese Welt gekommen ist. Und dabei hat Gott ordentlich aufgeräumt. Er hat es ganz anders gemacht, als man es damals erwartet hat. Er hat etwas viel Größeres gemacht, als sich den römischen Kaiser und den jüdischen Klientelkönig zu schnappen und ihm eine ordentliche Tsch-Tsch zu verpassen. Er hat ein für alle Mal unser Schuldproblem gelöst. Wir müssen es nicht mehr vor Gott selbst rechtfertigen. Wir müssen nicht Gutes tun, um das Schlechte, das wir tun, zu überdecken. Und als er gegangen ist, hat er den Menschen ein weiteres Versprechen gemacht. Davon hat die Schriftlesung vorhin gesprochen. Ich komme wieder. Schon verrückt, oder? Die ersten Christen haben fest damit gerechnet, dass es noch zu ihrer Lebenszeit passieren wird, die Wiederkunft Jesu. Jetzt sind fast 2000 Jahre vergangen und wir Idioten glauben immer noch daran, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Warum eigentlich? Wenn wir eine E-Mail von Prinz Bongo aus dem Kongo bekommen, der uns 1 Million Euro verspricht, wenn wir ihm vorher 1000 Euro überweisen, glauben wir ihm doch auch nicht, oder? Der Friedrich hat vorhin in seiner Einführung gemeint, dass es die Zeit ist, in der wir prüfen, unsere Beziehung zu Gott. Wenn Prinz Bongo uns so eine E-Mail schreibt, sollten wir vielleicht besser überprüfen, ob dieser Mann glaubwürdig ist. Und auch Gottes Glaubwürdigkeit steht auf dem Prüfstand. Also warum glauben wir Jesus, / Gott, wenn er versprochen hat, dass er wiederkommt? Das Versprechen aber seit fast 2000 Jahren nicht eingelöst hat. Hoffen wir immer noch auf die 1 Million Euro? Wenn wir Prinz Bongo das Geld geben und nach 50 Jahren nichts von ihm gehört oder bekommen haben, ist er wahrscheinlich schon tot. Und wir können sicher sein, dass da nichts mehr kommen wird. Unser Vertrauen war wohl ganz offensichtlich fehl am Platz. Wir hätten besser mal diesen Mann überprüft. Aber Gott ist ewig. Für ihn ist Zeit eine ganz andere Sache als für uns. Gott lässt sich manchmal sehr viel Zeit bei der Erfüllung seiner Versprechen. Assyrien und Babylonien, die damaligen Feinde Israels, gibt es nicht mehr. Aber das Volk Israel gibt es bis heute. Und sie haben sogar wieder ihren eigenen Staat. Auch wenn sie lange darauf warten mussten. Im Jesaja-Buch, aus dem unser Predigtext für heute kommt, wird auch das Kommen Jesu angekündigt. Die Menschheit musste dann aber noch knapp 600 Jahre warten, bis er wirklich kam. Auch wir heute werden auf die Folter gespannt. Inzwischen warten wir Christen schon seit fast 2000 Jahren darauf, dass Jesus wiederkommt. Wenn wir den Zeugnissen der Bibel Glauben schenken, haben wir aber Grund genug, überzeugt zu sein, dass das auch irgendwann passieren wird. Vielleicht hat auch Ihnen Gott etwas persönlich versprochen, aber Sie sehen beim besten Willen nicht, dass sich überhaupt irgendetwas tut. Ihnen kann ich in Übereinkunft mit dem biblischen Zeugnis sagen, Gott macht die Dinge in seiner Zeit. Aber wir können uns darauf verlassen. Amen. Auch wir Bengel wollen Ihnen heute noch ein Zeugnis als Bekräftigung mit auf den Weg geben. Der Matthias wird Ihnen jetzt noch etwas erzählen lassen, was er kürzlich erlebt hat.
Gott ist nicht nur vor 2000 Jahren gekommen und er wird nicht nur irgendwann in Zukunft kommen. Gott kommt auch heute immer mal wieder in unser Leben. Ich habe das vor ein paar Wochen erlebt. Ich wusste, ich muss auf einer Tagung eine Andacht halten. Und die Tagung ging so 2-3 Tage und ich wusste am letzten Tag, dass ich morgens eine Andacht halten müssen. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und ich habe dann den Wochenspruch angeguckt und habe mir überlegt, was könnte ich sagen? Und ich wusste es einfach nicht. Ich habe gebetet, Herr, was soll ich denn sagen? Das waren lauter Theologiestudenten. Da wird man dann nochmal ein bisschen genauer geprüft auf das, was man sagt. Und deswegen dementsprechend war ich so ein bisschen aufgeregt, was sage ich denen? Und dann kam die Freizeit und ich habe mich vorher, am Tag vorher nochmal 2 Stunden hingesetzt, habe was aufgeschrieben, war aber nicht zufrieden damit. Und dann, ich meine, dann hat die Tagung angefangen und der erste Tag ging rum und der zweite auch und ich wusste immer noch nicht, was ich sagen soll. Irgendwann dachte ich dann am Abend vor der Andacht, okay, ich nehme einfach eine Andacht von vor 2 Wochen, da kann nichts schief gehen. Und dann habe ich mich nachts um 00:30 hingesetzt und habe mir diese Andacht von vor 2 Wochen angeguckt und habe gemerkt, irgendwie passt es nicht. Und dann habe ich gebetet und dann habe ich aufgeschrieben und plötzlich kamen mir Gedanken. Und dann habe ich diese Andacht am nächsten Tag gehalten Und die Leute wurden angesprochen, die Leute waren irgendwie berührt. Es ist nicht immer so, dass man irgendwie viel Rückmeldung bekommt auf das, was man so sagt, wenn man eine Andacht hält. Aber komischerweise bei dieser Andacht kamen ich danach viele auf mich zu und haben gesagt, hey Matze, danke, dass du die Andacht gehalten hast. Und es war irgendwie schön, das ist keine Aufforderung, sich nicht vorzubereiten. Ich habe mich ja irgendwie vorbereitet, aber mir kam einfach nichts. Aber es soll einfach zeigen, Gott kommt zur rechten Zeit. Und manchmal kommt er für unsere Verhältnisse, für meine Verhältnisse, ein bisschen spät, aber er kommt rechtzeitig. Und das wollte ich einfach mit Ihnen teilen heute Morgen, dass Gott auch zu euch kommen kann, vielleicht in einer ganz anderen Situation. Er kommt rechtzeitig.